Ja, zunächst lieber Herr Weber und liebe Schwestern und Brüder, heute Abend hier in Denkendorf, hier im Martin-Luther-Haus, begrüße ich ganz herzlich und danke auch ganz herzlich für die Einladung zu diesem Gesprächs- oder mehr Vortragsabend, Bibelabend. Ich habe die Einladung sehr, sehr gerne wahrgenommen. Ich komme überhaupt gar nach Denkendorf, das muss ich mal sagen. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich hier war, aber ich habe schon einige für mich gut in Erinnerung habende Veranstaltungen, Gottesdienste hier mitgefeiert und bin wirklich sehr, sehr gerne bei Ihnen hier in Denkendorf. Und deswegen auch mein Ja zu diesem Bibelabend hier. Solche Bibelabende, Bibel im Gespräch, dass Sie sowas machen, ist was ganz Wichtiges. Und ich möchte es auch von meiner Funktion her als Dekan unterstützen, weil das in unserer Kirche im Moment zum Wichtigsten überhaupt gehört, dass wir immer wieder die Bibel aufschlagen, die Heilige Schrift aufschlagen und angesichts von Fragen, die da sind, aktuellen gesellschaftlichen Fragen, von persönlichen Fragen, die da sind, dass wir immer wieder in dieses Buch reingucken und versuchen zu hören, was denn Antworten Gottes sein könnten auf das, was uns bewegt, und dass wir mit seinem Wort umgehen im Blick auf die Antworten, die wir für uns oder für unsere Zeit im Moment suchen und finden sollten. Insofern möchte ich das unterstützen, dass Sie hier solche Bibelabende machen und einfach dieses Interesse, lebendiges Interesse an dem Wort der Bibel mitbringen. Ja, das Thema, das Sie sich heute Abend oder das wir uns heute Abend gegeben haben, das ist ja nun ein ganz besonderes Angefochtensein. So stand es in den Einladungszetteln. Angefochtensein, kein lustiges Thema. Ziemlich ernste Sache, mit der wir uns da heute Abend beschäftigen. Es gibt ja Themen im Leben, in unser aller Leben, da müssen wir sagen, naja, die sind ziemlich weit weg. Die erreichen uns nicht wirklich, da beschäftigen sich andere Leute sehr intensiv damit und wir lesen dann davon in der Zeitung oder gucken abends Fernsehen oder so und dann hört man und sieht man das ein oder andere, das ist toll, wie im Moment dieses Schiff Costa Cordalis da aufgerichtet wird, aber damit haben letztlich andere zu tun, das berührt uns gar nicht, wir freuen uns eigentlich dran, dass die das jetzt technisch da schaffen, ist ja alles in Ordnung. Oder aktuell ist ja Wahlkampf in Deutschland, am Sonntag wird gewählt und großes Stichwort ist so diese Rentenfrage. Jetzt sage ich mal persönlich, ich bin Kirchenbeamter, ich muss nicht wirklich Angst haben davor, vielleicht eine Minirente, so Gott will, in meinem Ruhestand dann zu haben. Das Thema muss mich interessieren, aber so persönlich gesagt, ist nicht das Brennendste für mein persönliches Leben. Für andere natürlich schon. Also so gibt's Themen in unserem Leben, wo wir sagen müssen, manches ist weit weg, das interessiert andere, bewegt sie. Und dann gibt es aber auch immer wieder Dinge, die rücken ganz schön nah an unser Leben heran. Und mit denen haben wir alle irgendwie ganz schön intensiv zu tun. Und dazu gehört dieses Thema Angefochtensein. Das ist ein Thema, in welchem Lebensalter wir uns befinden. Das ist was für die Kinder, für die Jugendliche, für die erwachsen werden, für Eltern, für alte Leute, in jeder Generation kann das ein großes Thema sein, dieses Thema des angefochten Seins. Also, es reicht in unser aller Leben hinein und ich gehe heute Abend einfach mal davon aus, dass wir alle um das ziemlich genau wissen, was Anfechtungen sind, gerade sind oder auch sein können. Nur darüber zu reden fällt ja nicht so einfach, gell? Übers persönliche Angefochtensein zu reden, das ist eine sehr, sehr schwere oder schwierige Sache. Dass wir stark sind in manchen Situationen und dass wir stark waren oder dies oder jenes durch Geschicklichkeit oder durch Glück hinbekommen haben, das sind Dinge, da erzählen wir unwahrscheinlich gern davon, das ist auch recht so. Das möchten wir natürlich anderen mitteilen. Auch da, wo wir im Glauben Trost empfangen haben, was uns vielleicht ein Gottesdienst bedeutet hat oder ein Zuspruch oder so. Auch davon reden wir gern. Ist auch gut und wichtig, dass wir davon reden. Aber worin wir unterlegen sind, auch im Glauben. Oder was uns in besonderen Situationen ganz schwach hat werden lassen. Das halten wir allzu gern natürlich unter der Decke. Und keiner redet wirklich gern davon, von dem, worin er oder sie ganz persönlich angefochten ist. Da gibt es so eine Privatsphäre. Das machen wir lieber mit uns selber aus. Oder wenn der Glaube uns dann etwas bedeutet im Gebet mit unserem Gott und unserem Herrn, dass wir ihm das immer wieder hinlegen, was uns persönlich anficht. Wir kommen nachher noch drauf, was das denn sein kann. Oder im besten Fall, wenn man einen Menschen an seiner Seite weiß, wo man das Gefühl hat, da ist so ein tiefes Vertrauensverhältnis da, mit dem oder mit der kann ich teilen, was mich selbst zutiefst anficht und worin ich ganz schwach bin und worin ich gescheitert bin. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie vielleicht auch einen solchen Menschen an Ihrer Seite immer wieder haben, der oder die Ihnen an dieser Stelle einfach zuhören kann und Ihnen Kraft gibt. Weil das ist wichtig, um aus Anfechtungen herauszukommen, um sie zu bestehen. Da brauchen wir einander, da braucht es immer wieder diese gewisse Geschwisterschaft. Eine Ehe kann da auch Kraft geben, im besten Fall, wenn zwei das teilen können, worin sie auch schwach sind. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie auch solche Menschen haben, vielleicht auch einen Seelsorger oder so, wo Sie sagen können, da darf ich immer wieder auch menschlich hin mit dem, was mich so nach unten zieht. Und natürlich ist auch der, an der wir, den wir glauben, der uns hier immer wieder beisteht. Ja, so viel mal kurz zur Einführung. Ich möchte uns jetzt an dieser Stelle diesen Text zunächst lesen und dann so in ein paar Abschnitten dem entlang gehen und Ihnen ein paar Gedanken von mir zum Angefochtensein mitgeben. Ich stehe heute hier nicht als der Besserwisser da oder als der auch schon immer wüsste, wie das ausgeht und der auch die Anfechtungen hinter sich gelassen hat. Dieser starke Held im Glauben, der Herr Dekan, der das geworden ist, weil er in seinem Leben nie von Anfechtungen gewusst hätte. Im Gegenteil. Ich stehe hier auch als jemand, der nach Antworten ringt, immer wieder nach Wegen sucht und Ihnen mit Ihnen einfach nur einige Gedanken teilen kann. So verstehen Sie bitte das, was ich Ihnen heute mitgeben möchte. Aber hören wir zunächst mal auf das, was der Jakobus hier zu diesem Thema sagt. Wir finden ihn ja, also diese Schrift, ganz hinten in der Lutherbibel, nicht? Sie wissen, der Martin Luther hatte nicht so das beste Verhältnis, sage ich mal, zu diesem Jakobusbrief, die eher eine Epistel, die war ihm ein bisschen quer gelegen zu dem, was er beim Apostel Paulus an Gnade gehört hatte und an Liebe und an der Freude des Evangeliums. Immer wieder kommt der Jakobus ja auf diese Werke zu sprechen und spornt den Willen der Gläubigen an, doch auch stark und treu zu sein im Glauben. Aber Luther fehlte hier so diese Rechtfertigung des Sünders. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Deswegen hat er die Schrift so ein bisschen nach hinten geschoben. Also hören wir mal den Jakobus. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Na, da könnte auch Grüß Gott stehen, gell? Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wird. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemandem schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen habe. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Mein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume, des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahin welken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ich werde so in verschiedenen Abschnitten auf das, was wir bei Jakobus jetzt gelesen und gehört haben, gleich zu sprechen kommen. Fangen wir nochmal so an. Das Angefochtensein gehört zu unserem Leben hinzu. Es gehört, auch das muss man immer wieder deutlich aussprechen, zu unserem Glauben hinzu. Und tröstlich finde ich, dass das in der Bibel deutlich benannt wird, ehrlich ausgesprochen wird, dass das Angefochtensein zum Leben und zum Glauben hinzugehört. Wir wissen von vielen biblischen Gestalten, sie waren angefochten. Und Jesus selbst, das wissen wir auch, war immer wieder einer, der durch tiefste Anfechtungen hindurchgegangen ist. Ich erinnere nur an Gethsemane. Also, das möchte ich uns am Anfang mitgeben, es schäme sich wirklich niemand seiner Zweifel, seiner Anfechtung. Auch wenn man beim Jakobus im Moment so denkt, das sei vielleicht eher was Schlimmes. Es schäme sich niemand seiner Anfechtungen. Auch an Anfechtungen, auch das möchte ich festhalten, kann man im Leben reifen. Das ist auch so die Botschaft des Jakobus. Sie führen einen nach unten, die Anfechtungen, das ist wohl wahr. Und sie führen uns in schwierige Situationen hinein. Aber sie führen diese Anfechtungen eben auch wieder den, der angefochten ist, nach oben. Das ist das Merkwürdige. So bitter sie sind, die Anfechtungen, sie können einen weiterbringen im Leben. Das ist genauso wie mit den Krisen, die immer wieder da sind im Leben. Es ist ja schlimm, wenn eine Krise aufkommt, egal durch was und egal wo, aber Krisen können auch der Anfang sein, ich sag mal, eines neuen Weges oder eines neuen Lebens, wenn sie denn zu so einer Richtungsänderung werden. Nicht? Die Krise an sich ist schlimm, aber sie kann der Anfang eines Neustartes sein. So ist das bei uns allen und das haben wir vielleicht alle auch schon mal erlebt. Das ist wie auch, wenn Menschen plötzlich krank werden. Das ist bitter und das ist schlimm, aber selbst so bittere Erfahrungen können Menschen neu innerlich ausrichten. Weil sie in der Krise oder in der Anfechtung Dinge neu sehen lernen, neuen Blick kriegen auf vieles, neue Erkenntnisse haben für sich und fürs Leben und für Gott und so weiter. Ja, also Anfechtung kann, das ist so die Linie des Jakobus, kann immer wieder was Sichtendes haben, was Läuterndes sogar und sie dient irgendwie der Befestigung im Glauben, der Gewissmachung und sie dient eigentlich auch dazu, dass schlussendlich die Glaubensbeziehung, in der wir drinstecken, zu Jesus und zu unserem Gott, dass die dichter wird und dass sie enger wird, weil wir ja wissen, wen wir in den Anfechtungen brauchen, weil wir ohne ihn nicht herauskommen aus den Anfechtungen. Deswegen können Anfechtungssituationen uns noch enger an ihn heranführen und wollen uns eigentlich nicht von ihm wegbringen. Die Anfechtung, ich habe da ein Zitat, ist recht verstanden die Stunde, in der Gott mit den Menschen auf dem Weg ist. Wir sehen es erstmal anders, gell? aber es kann die Stunde sein, mit der er selbst mit uns unterwegs ist. Kurzes Zitat von Martin Luther dazu: Außer dem Kreuz und ohne Anfechtungen weiß niemand, was Glaube und wie kräftig er sei. Ohne Kreuz und ohne Anfechtung weiß eigentlich niemand wirklich, was die Kraft des christlichen Glaubens ausmacht und was wir an diesem Gott haben, der sagt, er ist unsere Hilfe, unser Erlöser, unsere Stärke. Also ohne diese Krisenzeiten im Leben, ohne die schweren Stunden, wüssten wir nicht, wer er selber ist, seiner ganzen Kraft, seiner Hingabe, in seiner Liebe. Erst in diesen Stunden lernen wir ihn wirklich tiefer, immer tiefer kennen und verstehen. Schließt sich aus, aber das ist so. Ja, schauen wir ein bisschen genauer hin. Prüfung bestanden. Den Satz kennen Sie. Das hört man immer wieder gern, wenn man das so mitgeteilt kriegt. Da geht es einem gut, wenn man die Prüfung bestanden hat. Wir haben ja 4 Söhne. Einer hat heute seine Lehre abgeschlossen und die letzte mögliche Prüfung gehabt und ist jetzt mit seiner Ausbildung als Krankenpfleger fertig und kam zurück und Prüfung bestanden. Ich habe mich mitgefreut und das ist einfach was Herrliches. Wenn Menschen sagen können, ich habe eine Prüfung bestanden. Da löst sich die Anspannung und in der Familie, Eltern sowieso, atmet da ein bisschen auf und die Prüflinge natürlich erst recht. Prüfungen, liebe Schwestern und Brüder, gehören ja zu unserem Leben, zutiefst dazu. Und mit jeder bestandenen Prüfung wächst auch wieder was in unserem Leben. Mit jeder Prüfung werden wir ein Stück reifer, fähiger, das eine oder andere wieder anzugehen, neue Schritte zu wagen. Neues ist möglich durch die bestandene Prüfung. Und mit guter Vorbereitung, bei gutem Willen, sollen die Dinge wohl auch zu schaffen sein. Wenn ich meinen Führerschein bestanden habe, dann kann ich Auto fahren. Vorher habe ich gezittert, kriege ich es hin, habe ich bestanden, kann ich Auto fahren. Bringt mich das ein Stück weiter. Naja, schwierig sind die anderen Prüfungen im Leben. Und die, die, sagen wir mal, nicht so mit Wissen und mit Können zu tun haben. Prüfungen des Lebens. Ich glaube, das weiß ich aus meiner Seelsorge in einigen Pfarrstellen, die ich auch intensiv seit 20 Jahren begleitet habe, dass Prüfungen auf jeden Menschen zukommen. Und das kann manchmal ganz schön heftig sein. Quälende Fragen, unerfüllte Sehnsüchte, Schmerzen an Leib und Seele. Du wirst plötzlich krank. Ich könnte hier Beispiele von Menschen erzählen, die ich als sehr stark in Kirchengemeinden erlebt habe. Stark im Glauben, unterstützend, im Gebet. Die waren da, immer ein gutes Wort für andere, die in schwierigen Situationen waren. Und dann plötzlich passiert was im eigenen Leben, was man nicht verhindern kann. Und dann fängt man glaubensmäßig, möchte nicht sagen ganz unten, aber weiter unten wieder an. Und dann wird das so zu einer Anfechtung, nicht? Warum gerade ich und warum gerade uns? Trauer um Verlorenes, gestörte Beziehungen, das können alles ganz schöne Glaubensprüfungen sein im Leben. Sie werden wissen, von was ich hier rede. Überhaupt, hier, er spricht von der Begierde, der Jakobus. Dass die Begierde, die kann die schönsten Dinge im Leben kaputt machen, weil sie uns irgendwo hinzieht und wir uns dann selber nicht mehr im Griff haben. Sie kann die schönsten Dinge im Leben kaputt machen, die Begierde. Das Geld, den Körper, Geist, Arbeit, Sport, Spiel. Ja, wenn die Dinge so übermächtig werden und der Mensch keinen eigenen Wille mehr hat, irgendwie dagegen zu halten, wenn die Dinge überdimensioniert wird und man wie getrieben irgendwas hinterherläuft. Die Begierde ist vielleicht mal was besondere Betrachtung wert. Ja, Prüfungen des Lebens. Ohne dass du willst, kommst du in sie hinein. Unsere Welt ist voll von verlockenden Angeboten. Das ist ein Riesenthema bei unseren Kindern und bei unseren Jugendlichen. Das muss man immer wieder sagen. Die Versuchungen, die lauern überall. Es ist ja toll, dass wir Freiheit haben und dass wir viel auswählen können und so. Das ist was Wunderbares. Wollten wir ja auch gar nicht anders. Aber es gibt auch so eine andere Seite von all diesem Markt der Möglichkeiten, von all dem, was präsentiert ist, was möglich ist. und sich da als junge Generation zurechtzufinden, sieh, das ist nicht so einfach für einige. Gell? Ohne eine gewisse innere Stärke, ohne ein gewisses Gefühl für das, was ich darf oder nicht darf oder so, hängen die ganz schön durch. Und dann erliegen die vielen Versuchungen, nicht? Und gehen mal hierhin und machen mal das. Und wie es dann ausgeht, das kann gelegentlich ganz schön dramatisch sein. Naja, Versuchungen. Du wirst, warum auch immer, im Nachhinein kann man es oft gar nicht sagen, deinen Prinzipien im Leben für einen Augenblick treu. Das sind so Versuchungen. Für einen Augenblick wirst du deinen Prinzipien untreu. Nicht treu, untreu. Ja. Und schmeißt irgendwas über Bord, was dich Jahre oder Jahrzehnte bestimmt hat. Oh, das war so die innere Linie. Aber dann gibt es so Augenblicke, da werfen Menschen, da verhalten sie sich plötzlich ganz anders. Und da werfen sie alles weg und erliegen irgendeiner Versuchung, von wo auch immer sie auf sie zukommt. Du erliegst dem Reiz einer Sache, dem Charme einer Person, der Lust nach Verbotenem. Und dann hat es ganz dramatische Folgen. Denken wir an David. Ich bringe ein paar biblische Beispiele. Als er die Batscheba auf dem Dach des Hauses sah und wie sie sich da gewaschen hat, da kommt es zum Ehebruch. Ananias und Sapphira, Verkauf mit dem Gebäude, mit dem Acker, nicht mit dem Gebäude. Sie kennen vielleicht die Geschichte im Neuen Testament. Die erliegen auch so einer Versuchung. Ein bisschen was behalten wir dann mal für uns in der eigenen Tasche, gell? Der vielleicht keiner merken. Übrigens nicht jeder und jede wird an den gleichen Stellen versucht und geprüft. Das ist sehr unterschiedlich oder angefochten. Was für einige Menschen gar kein Thema ist als Versuchung, ist für andere ein Riesenthema. Nicht? So individuell wie wir sind, so verschieden sind auch die Versuchungen, die nach uns greifen und die da sind und mit denen wir irgendwie umzugehen haben. Und auch wer glaubt, nochmal, der wird versucht, leider. Wie Hagar verzweifelte an Gott, weil sie ihr Kind verlassen in der Wüste umherirren sah. Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. Hiob verliert alles. Jesus selbst kommt durch die Versuchung in der Wüste in größte Anfechtungen hinein. Und da sagt dir jemand vielleicht auch, na ohne Gott geht das Leben eigentlich viel, viel besser. Und manchmal erlebt man es ja auch bei Menschen, wo man denken muss, ja ohne Gott kommen die eigentlich viel besser raus und rum. Nicht? Was sie anpacken, gelingt. Und ja, alles ist im Sonnenschein, braucht den lieben Gott zu gar nichts. Und ja, das sind auch so Versuche. Kennen Sie das nicht? Wo man dann auch selber immer wieder denkt, ja, wie gehst du damit um? Fühlt sich dann persönlich ungerecht behandelt? Auch da könnte ich unzählig Geschichten von Menschen erzählen, die sagen, wir haben doch was, wollen doch was Gutes, wir setzen uns doch ein. Und am Sonntag ging es ja um den Predigttext von dem Jüngling von Nein, falls Sie da eine Predigt dazu gehört haben. Und ich habe da eine Geschichte kurz erzählt von einem Jungen, nennen wir ihn einfach mal Thomas, der kurz bei mir im Konfirmandenunterricht angemeldet war und dann von einer Familie, die kirchlich zutiefst verbunden war. Und dann war er im Gottesdienst mit dabei, das werde ich gar nie vergessen. Und so in der Liturgie fängt er plötzlich irgendwie ein bisschen an zu husten und es hört und hörte nicht auf. Und naja, dann denkt man, so ein Reizhusten, das kann ja mal sein und er muss da rausgehen. Ein paar Wochen später kam dann heraus, dass er einen Lungenkrebs hatte und 2 Jahre später haben wir ihn dann beerdigt. Und ich werde einfach nicht vergessen, was das für Themen für die Familie waren. Nicht? Eigentlich alles versucht, gut und gerecht leben möchte man und niemandem auf die Füße treten und so weiter und so. Warum passiert das? Eine Riesenversuchung, da rauszukommen und wieder so einen Bogen zu Gott zu schaffen. Das ist so schwer. Nicht? Und dann erlebt man andere, wo man denkt, denen ist gar nichts mehr heilig. Ja? Die leben irgendwie. Ja? Und da geht immer alles gut. Sie können planen und anpacken, was sie wollen. Es geht alles gut, ist ja recht. Aber es ist eine Versuchung. Auch für die, die im Glauben stehen. Warum ist da so? Und warum ist bei anderen anders? Ja? Diese Fragen sind immer wieder da. Also, auch unser Glaube ist immer wieder versucht, diese bohrende Frage, auch wenn wir persönlich durchhängen, liebt er mich denn auch noch? Kennt er mich denn auch noch? Jetzt in meiner Situation? Meint das denn wirklich auch noch gut mit mir, jetzt wo es so ungut ist in unserem Leben? Das sind schon Anfechtungen. Und was bringt mir der Glaube? Nicht? Für was war es gut? 10, 20, 30 Jahre, vielleicht ein ganzes Leben für die Kirche oder für die Gemeinschaft, sich eingesetzt, gebetet, immer da gewesen, sich gezeigt, mitgeholfen und dann so rückblickend, für was war es gut? Könnt ihr Ihnen Geschichten erzählen durch die Pfarrpläne im Moment, wo Gemeinden erleben müssen, da wird uns die ganze Pfarrstelle genommen. Und Ältere sagen, wir waren doch immer da, wir haben doch immer die Gemeinde mitgetragen, nicht? Und die Kirche haben sie besucht und jetzt plötzlich gibt es keine Pfarrstelle mehr. Und Gemeinden müssen sich neu sortieren und wie geht das jetzt weiter? Und irgendwie hat man das Gefühl, denn der Einsatz von Generationen, wo ist der hin? Glaubensmäßig, ja, geistlich, wo ist er hin? Jetzt sind wir dabei, Dinge abzuwickeln, umzusortieren, ja, und wir werden weniger, das ist eine Versuchung, ja, für einige. Und sie müssen erleben, wie die Kirche, das Gebäude plötzlich nicht mehr genützt wird, wo sie mal getauft und konfirmiert worden sind oder so. Und immer wieder hingegangen sind und ihre Gebete gesprochen haben und Gottesdienst gefeiert haben. Und plötzlich ist da kein Leben mehr. Damit umzugehen ist nicht so als eine Versuchung, die im Moment auch ganz stark, auch in der ganzen Landeskirche, glaube ich, hier und da auch gespürt wird. Also machen wir uns nicht vor, Prüfungen gehören zum Leben. Wir werden versucht, Jakobus spricht aus, was niemand verhindern kann. Die entscheidende Frage, liebe Schwestern und Brüder, ist dabei, wie wird man mit diesen Versuchungen wirklich fertig? Und wie lässt sich das alles einordnen? Hat das irgendwie mit Gott zu tun? Da möchte ich jetzt in dem nächsten Teil ein paar Antworten zu geben. Anfechtungen und Versuchungen, ein paar biblische Klärungen zunächst dazu. Anfechtungen und Versuchungen im Jakobusbrief jedenfalls, das habe ich nochmal nachgelesen, das ist eng miteinander verknüpft. Also wenn wir von Angefochtensein reden, reden wir vom Versuchtsein, dass Sie das irgendwie nochmal ein bisschen zusammen bekommen. Im griechischen Text, auch das habe ich nochmal nachgeguckt, gibt es im Neuen Testament keinen Unterschied zwischen diesen beiden Vokabeln. Für beide wird das Wort peirazomai benutzt. Das einfach mal so als ein biblischer Hinweis an der Stelle. Die erste große Versuchung in der Bibel, fällt sie Ihnen ein?
Paradies,
die Eva, ja, also müssen wir den Bogen ganz weit zurück, ist uralte Sache, die Versuchung, gell, das merken wir, also nichts Modernes, uralte Sache, da haben alle schon in der Bibel ganz lange mit zu tun, alle Generationen im Alten und im Neuen Testament, immer wieder die Versuchung, das ist auch irgendwie heilsam, dass das so ist. Die Eva unterliegt der Versuchung durch die Schlange. Warum eigentlich? Da habe ich mir noch mal kurz ein paar Gedanken gemacht. Die Versuchung der Schlange besteht eigentlich darin, dass sie Misstrauen aufbringen möchte, nicht in der Erzählung. Wir könnten es jetzt genau nachlesen, aber sie sät Misstrauen, die Schlange, ja, in das Herz der Eva. Sollte Gott gesagt haben, nicht? Plötzlich ist der Zweifel da. Stimmt es? Passt das alles noch irgendwie zusammen? Sie sät Misstrauen, die Schlange, zwischen dem Menschen eigentlich und dem Gott, der den Menschen geschaffen hat. Sollte Gott gesagt haben. Also Misstrauen sät die Schlange. Misstrauen sagen wir dem Wort Gottes gegenüber. Das ist, glaube ich, der Kern dieser Versuchungsgeschichte. Dieses Misstrauen, finde ich, ist eigentlich immer wieder, sagen wir, Ursprung jeder Versuchung. Ja, da ist so irgendwie nicht mehr richtig Vertrauen da. Also das Misstrauen ist Ursprung jeder Versuchung. Weil Eva nicht an das Wort Gottes geglaubt hat oder daran festgehalten hat, weil sie gezweifelt hat, ist sie der Versuchung erlegen. Und so ist, glaube ich, bei jeder Versuchung, sie will uns von etwas wegbringen oder sie will den Menschen von Gott wegbringen. Und mit dieser Versuchung ganz am Anfang der Bibel beginnt eigentlich ein Stück weit die, sagen wir, diese Entfremdung des Menschen von Gott. weil er nicht mehr zu 100% dem Wort dessen vertraut, der ihm dieses Wort zuspricht, sondern weil er zweifelt, weil er dem Sichtbaren vielleicht mehr Recht gibt oder dem Naheliegenden oder dem Alltäglichen oder dem, was eine Mehrheit sagt, weil er all dem mehr vertraut als dem, was Gott ihm selber zuspricht. Ja, ich glaube, damit fängt es an. Jede Anfechtung ist ein Stück ein Zweifel. Oder ist da drin liegt ein Zweifel an dem Wort Gottes. Jede Anfechtung ist ein Zweifel daran, dass Gott es gut mit uns meint. Anfechtungen sind zunächst einmal Verunsicherungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen, die uns bisher Halt gegeben haben, tragen plötzlich nicht mehr. Und dann sind wir angefochten und versuchen irgendwie andere Wege zu gehen. Und Anfechtungen kommen, auch das will ich nochmal sagen, in Situationen, die uns Angst machen, wo wir traurig sind, wenn der Tod in unser Leben eingreift. Und plötzlich können wir nicht mehr so weiterleben, wie wir es eigentlich wollten. Das macht Angst, dann zweifeln wir an Gott, unser Glaube kommt ins Wanken. Ich möchte ein paar zwei aktuelle Beispiele noch sagen. In Ägypten ist die Gesamtsituation im Moment ziemlich aufgewühlt und was viele gar nicht so mitgekriegt haben, ist, dass ja Dutzende von christlichen Kirchen dort verwüstet, geschändet, abgebrochen, zerstört, was weiß ich, worden sind. Das ist eine Anfechtung. Es gibt nicht mehr viel Christen in Ägypten. Ja, die Zahl ist sehr klein geworden. Lieber Gott, warum lässt du es zu? Dass die noch was anderes für das Land vielleicht wollen und beten und vielleicht nochmal für andere Werte einstehen, warum lässt du es zu, dass das passiert? Ich empfinde das persönlich als Anfechtung. Und noch aus so persönlichem Umfeld eine Geschichte. In diesem Jahr war ich bei einer Trauerfeier dann noch in Metzingen bei jemandem, den wir als Missionar vor vielleicht 6, 7 Jahren von Metzingen aus ausgesandt haben nach Tansania über Wiedenest. Durch jemand, der bewusst aus dem Beruf herausgetreten war, neue Wege suchend und so, und hat dann da seinen Platz irgendwo in einer Verwaltungseinrichtung in Tansania gefunden und hat sich mit Mitte 40 nochmal ganz neu auf den Weg gemacht. Und wir haben ja als Kirchengemeinde unterstützt mit dem Freundeskreis und so. Und er hat immer wieder zurückgemeldet, was sich da tut, und war persönlich ganz glücklich. Und in diesem Jahr hat man ihn morgens tot im Bett gefunden dort. Und das hat mich schwer bewegt, weil er hatte was vor in seinem Leben und er wollte für jemand einstehen und er sollte was aufbrechen. Und warum, Gott, nimmst du uns die noch was wollen für dich und deine Sache? Das hat mich bewegt an dieser Stelle. Wir waren dankbar, dass er 6 gute Jahre dort hatte, erfüllte Jahre. Und trotzdem kommt diese Frage auf: Warum nimmst du uns die wir brauchen? Gerade jetzt in einer Zeit, wo sich so viel kirchlich verändert in unserer Zeit. Ja, Versuchungen. Im Alten und im Neuen Testament sehen wir, dass gerade fromme Menschen angefochten werden, Gott nicht mehr verstehen, ins Wanken kommen, versucht sind, Glauben und Gehorsam aufgeben und dass sie... Auch das andere sehen wir immer wieder natürlich, dass sie nach bestandener Probe aus Anfechtung und Versuchung heraus gestärkt hervorgehen. Ich möchte so ein paar Zwischenergebnisse festhalten. Wer als Christ lebt oder als Christin lebt, dem bleiben Anfechtungen nicht erspart. Und auch das möchte ich uns noch mitgeben, das passt auch zu Jakobus: Anfechtungen sind nicht irgendwie so ein schlimmes Zeichen dafür, dass jetzt glaubensmäßig bei uns alles im Keller ist und dass da gar kein Vertrauen mehr da ist und dass das ganz schlecht gerade so irgendwie um uns steht, sondern umgekehrt, sie begleiten uns im Glauben, die Anfechtungen, und sie können auch ein Hinweis darauf sein, dass was vorhanden ist im Glauben, die Anfechtungen, ja? Also sie sind nicht ein Indiz dafür, dass wir im Glauben Mangel hätten, sondern sie können Zeichen dafür sein, dass wir von was bewegt sind, weil wir ja noch angefochten werden. Ja, es gibt ja die vielen, die machen sich ja gar keine Gedanken mehr, gell? Das ist ja alles egal. gibt es ja gar nichts mehr, wo man sagen könnte, da ist gewissensmäßig noch was da oder so. Also Anfechtungen können, sind nicht nur ein Zeichen dafür, dass wir Mangel hätten im Glauben, sondern ein Zeichen dafür, dass auch was da ist. Versuchen Sie mal, so einen Blick auf die Anfechtung zu werfen. Ja, was sagt Jakobus zu solchen Situationen, in denen wir uns von Gott verlassen fühlen? Freude, sagt er. Herr Reber hat es vorhin gesagt, ist ja eigenartig, darf ich den Satz nochmal hier vorlesen. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Hat er, bleibt uns doch die Spucke weg. Das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Muss ich da nicht Widerspruch regen? Warum Freude? Warum Freude? Weil am Ende, ich glaube, das ist die Spur von Jakobus, am Ende einer solchen Anfechtung, wenn man sie denn durchhält und wenn man in ihr stark bleiben kann, weil am Ende eine große Verheißung steht. Über die bestandene Anfechtung kommt ein Ziel, das uns mitgegeben ist, klarer in den Blick. Und deswegen Freude, weil sie zur Klärung hilft, die Anfechtung, weil sie uns wieder gewisser machen kann, weil sie den Willen stärken könnte. Deswegen Freude. Eigenartig, aber so sieht's der Jakobus. Dieser Brief mahnt dazu, sich zu bewähren in der Anfechtung. Da ist er ganz stark, der Jakobus, in seinem ganzen Brief. Ich hatte es anfangs schon gesagt, er appelliert immer wieder an den Willen der Glaubenden, den will er stärken. Trau dir auch was zu, lass dich nicht gehen, sage ich es mal mit meinen Worten, sondern du hast Zugang zu einer Kraft, die dir hilft, auch ein Stück weit geradlinig durchs Leben zu gehen und immer wieder dich in deinem Willen zu zeigen. Das erinnert ein bisschen vielleicht auch an die Hiobs-Geschichte, der Teufel Hiobs vom Glauben abbringen will und ihn durch das Leid und so weiter von Gott abwenden möchte. Hiob soll durch seine Anfechtung an Gott zweifeln, aber er tut es nicht. Er klagt Gott an, fragt nach dem Warum, aber er geht dann auch seinen Weg. Jakobus sagt, dass jede überwundene Anfechtung den Glauben stärkt. Und auch davon könnte ich, glaube ich, erzählen von Menschen, die durch tiefste Anfechtungen gegangen sind, aber die gestärkt aus ihnen herausgekommen sind. Vielleicht denken Sie mal nach, hätten Sie auch solche Beispiele vor Augen. Aufgrund der Zeit will ich jetzt gar keine weiteren nennen, aber das ist auch wahr. Schlagen Sie das Gesangbuch auf, die ganzen Liederdichter. Da kommen Menschen zu Wort, die durch tiefste Anfechtungen gegangen sind. Und am Ende sehen sie Licht. Ja, und geben weiter, es als Hilfe und Trost nicht gleich aufzugeben, wenn da die dunklen Wolken vorüberziehen und man abstürzt. Nicht aufgeben, sondern vertrauen und gegenhalten. Das können wir. Wir haben Verstand gekriegt und eine Vernunft. Gegenhalten, ein Stück weit. Dran arbeiten, dass wir, appelliert der Jakobus immer wieder. Natürlich, auch das müssen wir sagen, gibt es Menschen, die das nicht schaffen. Ja, die gar nicht mehr auf die Beine kommen. Auch das wollen wir heute Abend nicht verschweigen. Das ist nicht so ein Selbstläufer, dass wir mit Anfechtungen zurechtkommen. Ein bisschen fehlt mir hier in dem Jakobus-Text eigentlich dann wieder dieser Ansatz des Paulus, dieser Trost, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sowas fehlt mir hier bei ihm, nicht? Als klare Aussage für die, die es eben nicht schaffen, nicht? Und trotz besten Mühens. Naja, Sinn und Zweck der Anfechtung, Versuchung bei Jakobus, nächster kleiner Teil. Er sagt uns, Gott versucht nicht zum Bösen, aber er prüft Glauben und Gehorsam. Er lässt Versuchungen zu, damit eigentlich deutlich wird, was wirklich in unserem Herzen ist. Und nur in dieser Prüfung, meint der Jakobus, so verstehe ich ihn, kann sich der Mensch eigentlich bewähren. Und über Jakobus müssen wir festhalten, Gott hat gute Absichten in allem. Er ist ja gut. Und auch in der Versuchung, wenn er sie schickt, ist er nicht der Böse, sondern er hat gute Gedanken, trotz allem, wenn er uns die Anfechtung schickt. Das ist natürlich eine Wahrheit, an der knabbert man. Das muss man schon so sagen. Aber der Sinn der Prüfung und der Anfechtung ist im Grunde die, dass wir ein bisschen herausgefordert werden, immer wieder im Glauben herausgefordert werden, sagen wir zur Liebe, ein Stück weit zur Umkehr, zur Stärke, dass vielleicht auch zur Läuterung. Das ist ein alter Begriff, mit dem kann man heute nichts mehr anfangen, aber das ist so ein Thema von Passionszeit irgendwie auch immer wieder, gell? Dass wir in der Anfechtung lernen, unser Leben mal wieder neu anzugucken und zu schauen, was ist wirklich dran. Und das Ziel der Anfechtung ist die Heilserfahrung und die Reifung des Menschen. Dieses griechische Wort, was ich Ihnen da vorhin gesagt habe, peirazein, da habe ich auch nochmal nachgelesen, das wird unter anderem auch bei jungen Vögeln gebraucht und vor allen Dingen, wenn die ihre Flügel erproben. Und vielleicht ist das ein schönes Bild. Anfechtungen und Versuchungen können ein bisschen dazu dienen, dass wir uns wieder emporschwingen aus dem, was uns runterzieht. Wir sollen nicht uns besiegen, sondern wir sollen diese Anfechtungen immer wieder besiegen. Also sie wollen uns höher tragen, sie wollen uns wieder Flügel unter Luft unter die Flügel geben oder so. Das ist so das Ziel dieser Anfechtung bei Jakobus. Ja, ein drittes und dann auch, glaube ich, letztes schon. Gott versucht niemand, sagt Jakobus. Er ist doch der Vater des Lichts. Alle guten Gaben kommen von ihm. Diese Seite will er am Ende unseres Textes ziemlich groß machen. Und ich will es auch erstmal hören, dass das so ist. Gott versucht niemand. Ich habe mir überlegt, warum sagt er das so in dieser Deutlichkeit? Ich will nachher noch ein paar Fragen da uns mitgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass er das so stark macht. Gott versucht niemand, damit wir nicht immer gleich ihm alles in die Schuhe schieben, was in diesem Leben aufkommt, dass wir ihn nicht immer gleich für alles haftbar machen, was schief läuft. Es sind ja auch manchmal die Menschen in was Schlechtes hineintreiben. Es sind ja auch wir, die was zulassen in unserem Leben. Wenn es denn gelegentlich schwierig wird, schieben wir es nicht immer gleich ihm in die Schuhe. Er will eigentlich was anderes für uns, dieser Gott der Bibel. Er ist der Vater des Lichts, er ist der Gebende, der Schenkende. Der Sprache Luthers ein Ofen voller Liebe. Er ist nicht der finstere, launische Herr, mal so und mal anders geht er mit uns um. Was er will, für was er einsteht, das hat er uns doch gezeigt. Das ist bleibend gültig, verlässlich. Er möchte heimführen, was verloren ging. Er möchte stärken, was im Wanken ist. Wunden möchte er verbinden. Er ist nicht der Wolf im Schafspelz. Er ist der gute Hirte, so wollen wir ihn und dürfen wir ihn glauben. Und er hat doch unter Einsatz seines ganzen Lebens das verlorene Schaf auf seine Schultern genommen und voller Freude trägt er es nach Hause. So dürfen wir ihn glauben, bekennen, erhoffen, besingen, so in seiner Liebe. Er ist der Vater des Lichts. Also mit Jakobus wollen wir ihm mal nichts Böses an dieser Stelle unterstellen. Wir schauen von Jesus her auf ihn. Er hat die Prüfung bestanden, die Prüfung des Leidens, der Vater des Lichts, er versucht niemand. Und jetzt meine Einreden, wirklich, stimmt das wirklich? Ein bisschen stockig. Wer die Bibel aufmerksam liest, der weiß auch warum. Versucht Gott wirklich niemand? Immerhin, wir beten ja jedem Vater unserem und führe uns nicht in Versuchung. Paulus sagt mal, 1. Korinther 10, Gott lässt euch nicht versuchen über euer Vermögen, über eure Kraft. Hat er also doch manchmal seine Hand im Spiel, dieser Vater des Lichts? Als Abraham seinen Sohn opfern sollte, da war es Gott, der ihn in diese Bewährungsprobe hineingeführt hat. Und als Hiob mittellos dastand, da war es auch der Gott, sein Gott, der das alles zuließ. Und als Jesus in die Wüste geführt wurde, da wird er von Gott dorthin in die Wüste, von seinem Vater dorthin geführt. Versucht er wirklich niemanden, der Vater des Lichts? Greift Jakobus hier zu kurz? Schreckliche ist, dass wir es nie so genau rauskriegen, gell? Wie es denn wirklich ist, wenn es zur Prüfung kommt und wer dahinter steht, der Gott des Lichts oder die Fratze des Teufels? Aber vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir es auch gar nicht so genau wissen. Mag er uns auch versuchen, im Glauben prüfen, entscheidend bleibt, und daran möchte ich dann doch wieder festhalten, es ist immer der Gott des Lichtes, mit dem wir zu tun haben. Und das darf uns so viel bedeuten, was auch immer er schickt und worauf wir hier nie eine Antwort kriegen, darauf wollen wir setzen, dass er immer und überall der Stärkere bleibt. Das dürfen wir festhalten und das ist auch eine Botschaft, seelsorgerlich für die Menschen, die mit Anfechtungen zutiefst ringen. Ist er stärker, dann kann er uns auch helfen, uns zu bewähren. Seine Kraft will neue Kräfte freisetzen. Ist er stärker, dann hat das was unendlich Tröstliches. Werden wir auch schwach, er lässt uns nicht fallen. Der Gott des Lichts steht doch hinter allem, unter allem, auch über allem, vergessen wir das nie. Und gerade die, die keine Siegertypen waren in ihrem Leben, das wissen wir alle, die konnte er aufs Beste gebrauchen. Und mit denen hatte er so viel vor. Das war der Adam, der David, der Paulus, der Petrus, die habe ich mir rausgesucht und viele andere auch. Die waren immer wieder so versucht und die waren so schwach geworden und doch, er hat sie in Dienst genommen. Und er hat sie immer wieder in ihrer und trotz ihrer Schwachheit gebrauchen können. Und das kann nur dieser Vater des Lichts, der Gott, der stärker ist. In Jesus hat er den Sieg über den Tod und alles Böse bereits errungen. Von diesem Sieg kommen wir her. Auf ihn gehen wir zu. Das gilt es zu sehen in den Anfechtungen des Lebens und des Glaubens. Letzte Zusammenfassung von mir zu dem, was ich Ihnen heute zu diesem Thema weitergeben möchte. Anfechtungen gehören noch einmal zu unserem Leben und sie gehören zu unserem Glauben hinzu. Wir können die Einstellung den Anfechtungen gegenüber ändern. Nehmen Sie den Satz mit. Die Einstellung den Anfechtungen gegenüber ändern. Das können wir. Denken Sie mal drüber nach, was das bedeutet. Wenn sie da ist, die Anfechtung, die Einstellung zu dieser Anfechtung ändern lernen. Und darüber den in den Blick nehmen, der stärker ist, der uns was verheißt. Es geht um Vorbereitung auf etwas Größeres in den Anfechtungen. Wer sie besteht, dem ist hier eine Krone verheißen. Haben Sie es noch im Ohr? Und daran lasst uns festhalten. Ich glaube, es gibt keine Versuchung, die über unsere Kraft geht. Auch das steht in der Bibel. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Auch das ist wichtig festzuhalten. Und auch das gilt, wenn wir es nicht schaffen. Wir fallen nie tiefer als in seine Hand. Und wir sind immer an der Seite derer, der durch alle Anfechtungen schon hindurchgegangen ist und der sie bestanden hat. Das bleibt unser Trost, wie auch immer das in unserem Leben ausgeht. Das bleibt unser Trost, dass er an unserer Seite ist. Und selbst wenn wir hier aus diesem Leben gehen als solche, die vieles nicht geschafft haben, dürfen wir wissen, dass er als der, der überwunden hat, auch dann für uns betet und einsteht. Ja, so viel. Vielen Dank. Amen.